Deutschlandfunk.
Sie müssen fliehen, hungern, wissen nicht, ob sie den nächsten Tag noch überleben. Die Menschen im Sudan. Katharina arbeitet für die Malteser und trifft die, die es geschafft haben, aus den am schlimmsten umkämpften Gebieten rauszukommen. Wie Laila.
Sie sagt, mein Vater hatte Angst, mich auf den Markt zu schicken, weil er Angst hatte, dass ich dort von Männern gekidnappt werde, sozusagen zwangsverheiratet werde.
Eine Stadt, die besonders umkämpft war und mittlerweile von der RSF-Miliz eingenommen wurde, ist Al-Fashir.
Es gibt Berichte, dass es Massenhinrichtungen gab und dass große Teile der Bevölkerung momentan als Geiseln gehalten werden. Sie können freikommen, wenn jemand für sie hohe Lösegeldsummen zahlt. Ansonsten droht ihnen auch der Tod.
30 Millionen Menschen im Sudan sind auf Hilfe angewiesen. Das sind fast so viele Menschen, wie in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Deutschlands zusammenleben. In Nordrhein-Westfalen und Bayern. Und trotzdem hören wir wenig aus diesem Land im Nordosten Afrikas. Warum? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein Thema genau vor. Wir sprechen mit Menschen, die nah dran sind, hören ihre Perspektive und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Donnerstag, der 4. Dezember. Wie kann der Krieg im Sudan endlich enden? Wie Waffenlieferungen gestoppt und Hilfe ins Land gebracht werden? Das ist heute Thema im Bundestag. Denn die Lage ist gerade so.
Die Vereinten Nationen sprechen von der weltweit größten humanitären Krise.
Nearly 12 million people have been driven from their homes.
Regelmäßig gibt es Berichte über Massaker, Folter, sexuelle Gewalt, brutale Verfolgung.
Die Armee kämpft gegen die RSF-Miliz. Beide Seiten wollen sich auslöschen.
Zehntausende Tote, ungefähr die Hälfte der Einwohner vom Hunger bedroht.
Gott sei Dank, die Erschöpfung unterwegs war so groß, der Hunger, der Durst.
Trotzdem war hier bei uns lange nur wenig darüber bekannt. Proteste gab es kaum.
Katharina will dafür sorgen, dass mehr Leute erfahren, wie schlecht es den Menschen im Sudan geht. Am Montagmorgen ist sie dort angekommen.
Mein Name ist Katharina Kietzoll. Ich bin Pressereferentin bei Malteser International und bin im Augenblick in Port Sudan.
Port Sudan ist eine Hafenstadt am Roten Meer. Sie gilt als sicher im Vergleich zum Rest des Landes. Viele Menschen fliehen dorthin. Und die Krankenhäuser sind jetzt schon völlig überlastet. Aber dabei gibt es ein Problem, sagt Katharina.
Ihr müsst euch vorstellen, dass das Gesundheitssystem mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Also in den Gesundheitseinrichtungen ist jede Menge Personal einfach geflohen und nicht mehr da. Das bedeutet ganz konkret, dass wir jetzt das Personal, was in den Krankenhäusern verblieben ist, so schulen, dass sie medizinische Nothilfe leisten können. Also wir haben einen ehrenamtlichen Notfallsanitäter dabei und eine Ärztin dabei. Und die bieten Erste-Hilfe-Kurse an, aber auch sogenannte Traumatherapien. Also Trauma im Sinne von gebrochenen Knochen. Also wie leiste ich ganz konkret in einem Nothilfeeinsatz direkt Erste Hilfe, um Leben zu retten?
Das Team der Hilfsorganisation will also dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in den Krankenhäusern gut versorgt werden können und bietet dafür Schulungen an. Katharina begleitet dieses Team als Pressereferentin. Ihre Aufgabe ist es, Interviews wie das hier zu führen, damit möglichst viele Menschen mitbekommen, was im Sudan los ist. Dafür trifft Katharina SudanesInnen und hört dem zu, was sie berichten.
Ich glaube, dass Menschen in Deutschland so eine Krise immer erst dann wirklich verstehen, wenn sie die Gesichter hinter diesen Zahlen sehen. Und ich habe zum Beispiel Laila vor 2 Tagen, direkt am Montag, habe ich sie getroffen. Und Laila kommt eigentlich aus Khartoum. Sie hat bei uns einen Erste-Hilfe-Kurs im College gemacht. Sie möchte gerne nach ihrem Studium, was sie schon in sozialer Arbeit gemacht hat, möchte sie jetzt gerne nochmal Krankenschwester werden. Die hat mir erzählt, wie ihr Leben zu Beginn des Krieges in Khartoum aussah. Und das war wirklich schrecklich. Also sie meinte, sie haben sich halt, als der Krieg begann, gar nicht mehr aus dem Haus getraut. Sie haben zum Teil 3 Tage lang nichts gegessen, weil es einfach zu gefährlich war, gerade für Frauen und Mädchen. Ich habe Ahmed getroffen und Ahmed hat wie so viele, viele Stationen durchgemacht, bis er hier in Port Sudan angekommen ist. Und er war in einer Ortschaft, wo er sagte, da war es eigentlich sehr, sehr friedlich, aber von einem auf den anderen Tag ist diese Ortschaft überfallen worden. Die Menschen sind auf der Straße getötet worden, Frauen sind vergewaltigt worden und man merkte ihm an, er war einfach hochtraumatisiert. Und das sind schon immer so, ja, Geschichten, wo es mir dann auch so ein bisschen nahe geht natürlich und wo es dann auch so ein bisschen an die eigene Substanz geht.
Was haben die dir von ihrer Flucht berichtet?
Ja, das ist ja ein Zustand, du lässt alles hinter dir, was du kennst zum einen, zum anderen auch deine Familie. Und ich glaube, das ist eben das, was ja für viele wahnsinnig schwer ist. Also das ist auf jeden Fall das, was mir alle immer wieder erzählen, dass sie ihre Familien vermissen, dass sie nicht wissen zum Teil, wie es ihnen geht, wo sie sind. Also ja, es ist ein Land, in dem mehr oder weniger jeder eine Fluchtgeschichte mittlerweile zu berichten hat. Und das ist ja ein wahnsinniges Trauma, was man da erlebt, weil man ja auch so die Zuversicht verliert, dass es im nächsten Ort aber wieder anders sein wird und dass es überhaupt noch einen Ort in diesem Land geben kann, in dem es friedlich bleibt.
Der Sudan ist ein großes Land, 5-mal so groß wie Deutschland. Die heftigsten Berichte, also die über Morde, Vergewaltigungen, haben uns meistens aus der Region Darfur im Westen erreicht. Aber nicht nur dort müssen Menschen fliehen. Mein Kollege Moritz gibt uns einen aktuellen Überblick.
Ich bin Moritz Behrendt, berichte aus dem Studio Kairo über 15 Länder in der arabischen Welt für die ARD, für Deutschlandfunk und auch Deutschlandfunk Nova, unter anderem über den Sudan.
Moritz, wie ist die Lage gerade im Sudan?
Aktuell im Prinzip zwei Arten von Kämpfen, die im Sudan dominieren. Das eine ist der Krieg selbst, das andere ist der Kampf um die Deutungshoheit. Die bewaffneten Kämpfe, die finden derzeit vor allem in den beiden Bundesstaaten West- und Südkordofan statt. Hier scheint es, dass die paramilitärischen RSF-Milizen weiter vorrücken, nachdem sie Ende Oktober einen für sie sehr wichtigen Sieg errungen haben, nämlich die Einnahme der Großstadt Al-Fashir in Darfur. Das ging mit ziemlich heftigen Kriegsverbrechen einher. Der Kampf um die Deutungshoheit ist vergleichsweise neu, würde ich sagen. Die beiden wichtigsten Kriegsparteien suchen nach internationalen Verbündeten und so stellt die RSF ihren Kampf als Krieg gegen die Islamisten dar. Die offizielle Armee behauptet dagegen, sie kämpft gegen Terroristen. Klingt ähnlich? Beides verdeckt auf jeden Fall, dass es bei den Kämpfen im Wesentlichen um Macht, die Kontrolle im Land und damit auch die Kontrolle über Bodenschätze geht.
Okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, die Armee kämpft gegen die RSF-Miliz. Warum ist dieser Konflikt so wahnsinnig brutal?
Man kann ein bisschen auf die Geschichte dieser beiden militärischen Gruppierungen, man kann auch von zwei Armeen sprechen. Beide waren wichtige Stützen der langjährigen Diktatur von Omar al-Bashir, als der 2019 gestürzt wurde. Nach monatelangen Straßenprotesten der Bevölkerung, da haben sowohl die RSF als auch die Armee eine zwielichtige Rolle gespielt. Sie haben einerseits den Sturz des Diktators ermöglicht und zunächst danach auch gemeinsame Sache gemacht. Andererseits haben sie auch deutlich gemacht, dass sie an der Macht bleiben wollen. Und zwar der Anführer der Armee ebenso wie der Anführer der RSF. Und 2023 ist dann dieser Machtkampf in einen offenen Krieg umgeschlagen und in unerbittlichen Hass. Dafür, dass der Krieg im Land so brutal ist, gibt es noch zwei weitere Erklärungen. Zum einen gibt es im Sudan unglaublich viele Waffen, sowohl Kleinwaffen und Gewehre als auch größeres Kriegsgerät und inzwischen natürlich auch Drohnen. Und dann werden im Krieg auch von beiden Kriegsparteien ethnische Spannungen im Land so angestachelt, dass es zu brutalen Gewalttaten kommt.
Du hast eben von Al-Fashir gesprochen. Das ist die Stadt, die die RSF-Miliz eingenommen hat und wo es auch besonders brutal war. Was bedeutet das denn für die Menschen, die dort gelebt haben, diese Einnahme?
In der Stadt haben mehrere hunderttausend Menschen gelebt. Einige zehntausend konnten unter dramatischen Bedingungen fliehen. Manche wurden auch auf der Flucht erschossen. Was mit den Menschen geschehen ist oder geschieht, die noch in der Stadt sind, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt keine unabhängigen oder internationalen Journalisten in der Stadt. Es gibt Berichte, dass es Massenhinrichtungen gab. Und dass große Teile der Bevölkerung momentan als Geiseln gehalten werden. Sie können freikommen, wenn jemand für sie hohe Lösegeldsummen zahlt. Ansonsten droht ihnen auch der Tod.
Menschen, die es rausgeschafft haben aus den schwer umkämpften Gebieten, die brauchen dringend Hilfe. Aber die Kliniken können oft nur das Nötigste tun, wenn überhaupt. Katharina Kietzoll von den Maltesern hat es sich angeschaut.
Also ich war jetzt direkt am Dienstag in einer Klinik, die war einige Jahre nicht in Betrieb. Die war wirklich, kann man nicht anders sagen, total runtergekommen. Der Putz blätterte überall von den Wänden. Die Zimmer waren überfüllt. Männer und Frauen mussten sich ein Zimmer teilen. Ich habe viele Menschen gesehen, die wirklich sehr, sehr abgemagert waren. Das Personal versucht wirklich sein Bestes, diese Menschen zu unterstützen. Aber die Umstände, unter denen sie arbeiten müssen, sind sehr, sehr schwierig. Und ich habe mit jemandem vom Gesundheitsministerium gesprochen und der sagte mir, dadurch, dass auch in den staatlichen Kliniken die Menschen eben doch noch Geld bezahlen müssen, zumindest für Medikamente, kommen sie häufig erst ins Krankenhaus, wenn es fast zu spät ist, also wenn sie in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Und viele Menschen gesehen, die wirklich extrem dünn waren und die auf jeden Fall so aussahen, als bräuchten sie dringend viel, viel Unterstützung.
Was hilft den Menschen im Sudan denn jetzt ganz konkret? Was brauchen sie?
Also die Menschen im Sudan brauchen alles, wirklich buchstäblich alles. Du musst dir vorstellen, der Sudan ist zwar 5-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 46 Millionen Einwohner und davon brauchen 30 Millionen humanitäre Hilfe. 20 Millionen sind in einer wirklichen Krise. Also es braucht quasi alles. Also wir werden jetzt unsere Hilfe auch weiter ausweiten auf den Süden des Landes. Es gibt ja einen großen Choleraausbruch auch im Sudan. Es gibt Denguefieber, es gibt Malaria. Und wir werden jetzt im Süden Choleraprävention machen mit einem lokalen Partner, Wasserversorgung. Aber es gibt auch eine Hungersnot im Sudan. Also es wird auch Essen benötigt. Und gleichzeitig ist das Problem, dass weltweit immer mehr Länder sich aus diesen Nothilfen finanziell zurückziehen. Also die Amerikaner haben damit angefangen, aber sehen ja auch in Europa, dass immer mehr Länder immer weniger Geld geben. Und das ist auch für uns ein großes Problem. Also unsere Hilfe hier wird von Aktion Deutschland hilft, von unserer Bündnisorganisation unterstützt. Aber wir brauchen natürlich dringend Spenden, um weiter Hilfe leisten zu können.
Ja, siehst du da auch die Bundesregierung in der Pflicht?
Ja, ich sag mal so, auch die Bundesregierung hat natürlich die Gelder gekürzt in allen Bereichen. Also sowohl was die humanitäre Hilfe angeht, als auch was die Entwicklungszusammenarbeit angeht. Aber ich denke, wir werden diese Krisen nur dann bewältigen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und wenn wir gemeinsam die Kräfte bündeln. Wenn sich immer mehr Länder zurückziehen und aus der Verantwortung ziehen, wird es auch für uns Organisationen immer schwieriger, überhaupt Hilfe leisten zu können.
Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Entwicklungshilfeagentur USAID aufzulösen, hat den Sudan getroffen. Und auch das Geld, was die Bundesregierung aus dem Haushalt für Nothilfen bereitstellt, wird dieses Jahr im Vergleich zum letzten halbiert. Auch nächstes Jahr sieht es nicht besser aus. Hilfsorganisationen werben massiv um Spenden, versuchen auf die Lage der Menschen im Land aufmerksam zu machen. Und trotzdem gibt es hier bei uns in Deutschland keine großen Friedensdemos oder Solidaritätsbekundungen auf Social Media. Warum geht all das Leid so unter? Moritz, was denkst du, woran das liegt?
Das hat nicht zuletzt mit uns zu tun, mit uns Medien, mit uns Journalisten. Es ist ziemlich schwer, Journalistenvisa für den Sudan zu bekommen. Noch schwerer, an die Orte der Gewalt tatsächlich zu kommen. Dort ist es natürlich auch gefährlich, in Al-Fashir und anderen Orten. Und ein Bericht aus einem Land selbst ist natürlich viel eindringlicher, als wenn ich ihn hier von Kairo aus mache, auch wenn ich dafür natürlich auch mit Menschen im Sudan spreche. Die einzigen Ausländer, und das ist ziemlich heldenhaft, das sind die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Daher sind die auch ganz wichtige Gesprächspartner. Aber auch hier haben wir wieder eine tragische Logik, wie ich finde. Wann hören wir Leuten von Hilfsorganisationen zu? Nicht zuletzt zur Weihnachtszeit, die ja auch Spendenzeit ist, und im Rest des Jahres dann eher wenig.
Das heißt, das würdest du sagen, ist auch der große Unterschied zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine oder in Gaza?
Ja, und es gibt noch eine weitere Medienlogik, die hier eine Rolle spielt. Aus Zeitgründen müssen wir als Journalisten ganz oft verkürzen, auch vereinfachen und zuspitzen. Und eine Geschichte, die immer gut funktioniert, ist Gut gegen Böse. Das ist schon bei anderen Kriegen zweifelhaft, aber im Sudan ist das schlicht unmöglich. Und Böse gegen Böse funktioniert als Geschichte nicht ganz so gut. Mhm. Und beide Kriegsparteien begehen im Land wirklich die übelsten Kriegsverbrechen zulasten der Zivilbevölkerung. Also hier kann man nicht die eine Seite als gut oder die andere als böse darstellen, sondern es sind wirklich zwei verbrecherische Kriegsparteien.
Ja, ich habe mich auch gefragt, Moritz, ob das an sowas liegen kann, wie da fahren halt auch wenige Politiker hin und machen irgendwelche Gipfeltreffen. Das ist ja für uns auch immer so ein Anlass, um auf irgendwas draufzuschauen, ne?
Genau, das ist auch der Fall. Und natürlich liegt der Sudan weit weg. Und die 13 Millionen oder mehr Menschen, die geflohen sind aus dem Sudan, sind zum größten Teil im Land selbst geflohen oder auch in die Nachbarländer. Uganda, Südsudan, Tschad, Libyen, Ägypten und auch die sind von Europa und Deutschland relativ weit entfernt. Wir haben noch keine große Flüchtlingsbewegung aus dem Sudan nach Europa erlebt. Das würde natürlich die Aufmerksamkeit in Deutschland und in Europa deutlich erhöhen, wenn das der Fall wäre.
Welche Rolle spielen denn Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Russland, die ja laut Recherchen die RSF unterstützen?
Da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind auf jeden Fall der größte Unterstützer der RSF. Sie gelten auch als der wichtigste Waffenlieferant, auch wenn das von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate vehement dementiert wird. Es gibt aber glaubwürdige Berichte von UN-Experten und anderen Organisationen, dass Waffen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über andere Länder an die RSF kommt. Und auch Mitglieder der RSF können immer wieder in den Medien der Vereinigten Arabischen Emirate sprechen. Russlands Rolle ist da ein bisschen uneindeutiger. Die arbeiten durchaus mit beiden Kriegsparteien zusammen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieser Krieg im Sudan wirklich zum Spielfeld staatlicher und privater Kriegsunternehmer geworden sind. Und da tummeln sich Söldner aus Kolumbien, aus der Ukraine, aus Russland. Und die kämpfen halt für die Gruppe, die ihnen Geld bezahlt.
Du kannst ja auch nicht ins Land. Wie kommst du denn an deine Infos?
Wir sprechen mit Leuten, die wir im Land kennen. Nach Ägypten sind zudem sehr viele Leute aus dem Sudan geflüchtet. Die können berichten, was ihren Familien im Land widerfährt. Allerdings, wenn es zum Beispiel um Darfur geht, haben sie oft auch keine guten Verbindungen und wissen zum Teil nicht, ob ihre Familien noch am Leben sind. Also es ist schwierig, an Informationen zu kommen. Und dann schauen wir natürlich auf arabische Medien, die das Thema viel stärker im Blick haben, aber ganz oft auch mit einer Schlagseite. Zum Beispiel war in der Stadt Al-Fashir ein Fernsehteam drin. Das war ein Fernsehteam des Senders Sky Al-Arabiya. Und das ist ein Fernsehsender aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die hatten die Absicht, mit ihren Bildern zu zeigen, so schlimm ist das gar nicht, was hier passiert. Also das gucken wir uns natürlich an, aber wir müssen es auch einordnen.
Katharina Kietzoll bleibt noch bis Montag im Sudan. In den nächsten Tagen trifft sie KollegInnen von der Weltgesundheitsorganisation, holt sich von denen noch Infos und besucht auch noch ein Camp für SudanesInnen, die innerhalb des Landes vertrieben wurden. Katharina, du siehst ja schlimme Dinge, hörst heftige Geschichten. Wie hältst du durch?
Ich glaube, wir erleben alle im Augenblick eine Welt, in der ja wahnsinnig viele Krisen gleichzeitig passieren und in der man sich ganz schnell verloren und hilflos fühlt. Und ich merke bei mir, je mehr ich selber in die Aktion gehe und mache und mich auf das konzentriere, was ich kann, und das ist nun mal Kommunikation, das Fotos machen, Bilder machen, Videos machen, den Menschen zeigen, wie die Menschen hier leben, wie die Situation hier vor Ort ist, das hilft mir dabei, mich nicht so hilflos ausgeliefert zu fühlen.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Wenn ihr Feedback habt oder euch ein Thema wünscht, über das wir berichten sollen, dann schreibt uns gerne an unboxingnews@deutschlandradio.de. Die Redaktion dieser Folge hatte Ingo Rockenberg, produziert hat sie Norman Wollmacher. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.